Sie haben Fragen zum Thema Geldanlage? Wir haben die Antworten. Die Frage ist doch der Erklär-Podcast von SolidWest, der Online-Vermögensverwaltung. Herzlich willkommen zur 8. Episode unserer Podcast-Reihe Die Frage ist doch. Selbstverständlich sitzt mir auch heute mein Kollege SolidWest-Kundenbetreuer Maximilian Schwinn von Egelstein gegenüber. Servus Max.
Hi Konsti.
Max, heute wird's bunt, denn die Welt der Investments ist enorm vielseitig und kleinteilig. Und für Anleger ist es deshalb nicht immer leicht, sie vollständig zu überblicken und vor allem zu wissen, welche der vielen Optionen von Aktien über alternative Investments bis hin zu komplexen Finanzprodukten sind für mich überhaupt sinnvoll. Also Max, die Frage ist doch, in was kann ich eigentlich alles investieren?
In fast alles, wo ein Preis draufsteht.
Also okay, dann können wir die Folge ja jetzt beenden. Das ist eine einfache Antwort.
Ja, genau. Große Frage, einfache Antwort. Fast alles, was man für Geld kaufen kann, ist auch auf irgendeine Weise investierbar. Was auch den Markt der möglichen Investments, ja, ist fast unendlich groß.
Okay, aber jetzt lass uns doch trotzdem versuchen, das Ganze so ein bisschen zu greifen. Ich meine, es gibt natürlich so ein paar Oberbegrifflichkeiten, mit denen wir hier vielleicht arbeiten können. Was sind denn so die wesentlichen Bereiche des Themas oder des Kosmos der Geldanlage, die du erstmal fixieren würdest, die jeder kennen sollte?
Also, ich denke, es macht ein bisschen Sinn, dort in einem Bild zu bleiben. Ich würde jetzt mal vorschlagen, man kann sich den globalen Finanzmarkt so ein bisschen wie einen Baum vorstellen. Und der Stamm des Baums bildet einfach die klassische Geldanlage, die die meisten Privatanleger auch kennen, die wir auch in unserem Haus verwenden. Und das sind alle, sage ich mal, sehr liquiden Anlageformen, die zusammen haben, also ich habe eine relativ niedrige Einstiegshürde. Ja, ich kann mit relativ wenig Geld daran schon partizipieren. Und es wäre ganz klassischerweise die schon oft erwähnten Einlagen bei Banken, Aktien, Anleihen, gebündelt dann auch in Lebensversicherung, ist ja immer noch eins der Lieblingsprodukte der Deutschen. Und gut, bei einer Immobilie hat man dann nicht mehr die kleine Eintrittshürde, aber trotzdem wäre eine Immobilie noch eine relativ klassische Anlageform. Und in diesen Anlageformen bündelt sich auch, ja, dass das meiste angelegte Geld, besonders der Privatanleger.
Gut, okay, also diesen Anlageformen ist, glaube ich, jeder schon mal auf dem einen oder dem anderen Wege über den Weg gelaufen. Aber jetzt wird es natürlich spannend, weil jetzt haben wir über den Baumstamm, ich finde das auch ein sehr schönes Bild, ehrlicherweise, geredet. Jetzt müssen wir dann auch reden über Äste. Und je nachdem, was es für ein Baum ist, auch das, was an den Ästen dranhängt, dann lass uns doch mal ein bisschen mehr in die Verästelung reingehen des ganzen Themas.
Sehr gerne. Und jetzt geht's. Also fangen wir mit einer Sache an, die noch in vielen Privatanlegerportfolios vertreten ist und auch in denen einiger Vermögensverwalter. Das wäre jetzt das bekannteste Rohstoffinvestment, nämlich Gold. Allerdings handelt es sich hier schon um ein erstes Alternative. Also Rohstoffe, ich kann in viele Rohstoffe investieren. Die meisten Rohstoffe haben irgendeine wirtschaftliche Verwendung, ja, in der Produktion zum Beispiel. Ja, man kann auf Nahrungsmittelpreise wetten. Da gab es ja auch schon so ein paar Trades in der Vergangenheit mit zweifelhaftem Ruf einiger großen Banken. Aber der bekannteste Rohstoff, der investierbar ist, ist Gold und wird auch immer wieder als Krisenwährung bezeichnet und von einigen Vermögensverwaltern auch dafür bevorzugt eingesetzt, um Portfolios gegen Marktverwerfungen zu schützen. Also das wäre jetzt eins der allerersten Alternatives. Und bei allen Ästen, von denen wir sprechen, ich glaube, deswegen passt das Bild, jetzt wo ich drüber nachdenke, umso besser. Übergänge vom Stamm in die Äste sind ja fließend. Ja, und das heißt, ich habe bei einigen der Anlageformen, in die ich noch investieren kann, auch die Möglichkeit, sowas zum Beispiel durch ein Aktieninvestment abzubilden. Also hier wäre jetzt, wenn ich mir Gold nicht direkt kaufen will, dann könnte ich eine Aktie kaufen von einer Minengesellschaft, die Gold fördert. Jetzt mal als Beispiel. Aber ich denke, das ist so der prominenteste, das prominenteste Alternative, was es gibt und was jeder kennt.
Auch abbildbar über Aktieninvestments am Ende des Tages?
Ja, sicher.
Was gibt es denn noch in dem Bereich?
Ja, bleiben wir doch mal bei vielleicht so dinglichen Sachen, nenne ich das jetzt einfach mal. Ja, also einfach nur Dinge, die, mit denen ich nicht viel mehr machen kann, außer sie von A nach B zu tragen. So eine sozusagen Level 2 des Gold-Investments wäre dann zum Beispiel ein Diamanten-Investment. Also hat sich in den letzten Jahren dann bei größeren Privatanlegern an Beliebtheit hinzugewonnen, dass ich quasi einfach, also jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn ich 1 Million in einem Rohstoff anlegen will, den ich relativ leicht transportieren will, also selbst dann kommen ein paar Kilo Gold zusammen und das will ich vielleicht nicht. Und gut, manche Experten sagen auch, dass die Wertentwicklungs-Upside von Diamanten höher ist, aber lassen wir es jetzt mal so. Es ist eine Möglichkeit, eine Sachanlage oder eine Wertanlage in einem Ding zu bündeln, was sehr klein ist, leicht zu transportieren und eben sehr wertvoll. Also Diamanten wäre noch so ein Thema. Kunst, auch der Kunstmarkt ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, was gar nicht so sehr daran liegt, dass die Verfügbarkeit an sehr, sehr, sehr teuren Stücken gestiegen ist. Sondern einfach, dass schon etablierte Stücke in den Preisen einfach extrem hochgegangen ist.
Aber das sind natürlich, und das muss man jetzt auch ganz klar sagen, das sind ja hier Partikularthemen, ja, also die große Masse an Anlegern betrifft das natürlich nur peripher, ja, also vielleicht gibt es noch andere Investmentbereiche, wo du sagen würdest, das ist nicht ganz so spitz und so spezifisch und auch so hochvolumig wie jetzt Kunst beispielsweise. Aber gehört eben auch in diesen Bereich der Äste des Investmentbaums sozusagen.
Ja.
Also lass uns da vielleicht in der, ja, mal einen Schritt nochmal zur Seite gehen.
Okay. Ja, also definitiv, ich würde auch sagen, dass Diamanten und Kunst sind wahrscheinlich vom Stückpreisverhältnis die teuersten Investments. Nur ein ganz kleiner Bruchteil der Menschheit, der Privatpersonen, bewegt sich überhaupt in diesem Bereich der Investments. Sie war noch eher der Vollständigkeit halber gedacht. Zum Beispiel ein Investmentzweig, der sehr niedrige Eintrittshürden hat, ist der Kryptomarkt. Ist ja auch über die letzten Jahre immer breiter bekannt geworden. Auch sehr schwach reglementiert, muss man sagen. Die meisten kennen sozusagen die Krypto-Leitwährung, den Bitcoin, aber es gibt ja tausende verschiedene investierbare Coins. Und da liegt dann, also der Vorteil sozusagen der Kryptoanlage ist, dass es, oder der Kryptowährungen, ist eben, dass die Eintrittshürde sehr niedrig ist. Ich kann sozusagen einen beliebigen Bruchteil eines Coins kaufen. Das heißt, ich kann mir auch für wenige Euros einen Teil eines Bitcoins kaufen. Soweit der Vorteil. Vielleicht noch, wenn man jetzt einen weiteren Vorteil sagen will, dass es auch sehr leicht transportierbar ist. Ja, es ist auch nicht leicht nachverfolgbar. Es ist sehr anonymisiert. Und das ist natürlich für Befürworter eine große Stärke. Was man aber über den Kryptomarkt ganz klar sagen muss, es gibt wahrscheinlich, es ist einer der Märkte, die mit sehr hoher Frequenz von irgendwelchen Betrügereien durchgeschüttelt werden. Ja, also
massiven Skandal.
Ja, massive Skandale, aber wirklich, also wo man wirklich sagt, jemand geht an den Staat, will eine Kryptowährung, sagt, ich habe eine jetzt, die jetzt an den Staat geht und auf einmal sind die kompletten Anlegergelder weg und sowas. Also das ist in dem Umfang, glaube ich, aktuell nur im Kryptomarkt so möglich. Ja, weil ich brauche kein Schneeballsystem aufzusetzen oder sowas. Also ich brauche sozusagen sehr wenig kriminelles Genie, um sowas durchzuziehen, solange ich ein guter Salesman bin, also der klassische Schlangenölverkäufer. Und wenn mir Leute dann das abnehmen und ich mich dann mit dem Geld aus dem Staub mache. Also es ist da nicht alles Gold, was glänzt. Natürlich, gerade Leute, die sich sehr früh mit dem Thema Krypto auseinandergesetzt haben, haben bestimmt auch astronomische Gewinne erzielen können. Aber es gibt genügend Gegenbeispiele, warum es ein Markt ist, der nicht nur sehr undurchsichtig ist, sondern auch mit sehr viel Vorsicht zu genießen ist. Ich denke jetzt nicht, dass man als klassischer Privatanleger, der sich eher in der Aktienanleihenwelt bewegt, da jetzt groß investiert ist. Oder es ist halt auch ein sehr volatiler Markt. Ja, also wenn man den Bitcoin nimmt als noch sozusagen verlässlichste Kryptowährung, da hatten wir in den letzten Jahren zwischen 4.000 und 65.000 Dollar pro Stück, haben wir alles gesehen. Ja, also ich denke, es gibt auch keinen anderen Markt, wo Timing so wichtig ist, also von den investierbaren Märkten, weil es halt den Unterschied macht zwischen mal 10 und minus 95%.
Ja, deshalb wahrscheinlich auch für ein Basisinvestment, ja, was langfristig strategisch gedacht ist, wenn man vielleicht nicht ganz so starke Nerven hat, durchaus problematisch.
In jeder Hinsicht, ja. Definitiv.
Ja, dann springen wir mal weiter von dem ganzen Thema Krypto in den nächsten Bereich. Was erwartet uns noch?
Ja, ich glaube, jetzt haben wir so diese ganz speziellen Ecken eigentlich abgedeckt. Und jetzt können wir mal wirklich von Alternatives reden, die auch gut investierbar sind, die auch schon eine bisschen längere Historie haben. Und vielleicht da einmal dazu, was ist denn überhaupt der Sinn von einem Alternative? Ja, also auf der einen Seite gibt es Alternatives, von denen ich mir einfach mehr Rendite verspreche als vom klassischen Investment, vom klassischen Aktieninvestment zum Beispiel. Aber einer der Hauptgründe, Alternatives überhaupt anzubieten, ja, oder auch von den Anbietern eben immer wieder gesagt ist, dass Alternatives weniger stark mit den klassischen Märkten korrelieren. Also dass man quasi behauptet, ob das jetzt in jedem Fall stimmt, das sei jetzt mal dahingestellt, dass jetzt quasi eine Finanzkrise oder ein Abschwung an den Börsen, 20%, 30%, 40%, sich eben nicht genau so auf diese alternativen Investments umlegen lässt. Ja, dass nicht, wenn die Aktienmärkte 40% fallen, dass das dann auch für die alternativen Investments gilt. Und jetzt bleiben wir mal, oder sehr bekannte auch alternative Investments sind zum Beispiel Venture Capital oder Private Equity. Ich denke mal, Venture Capital wird der deutsche Privatanleger vielleicht am ehesten aus dem Fernsehen kennen. Vielleicht
meinst du etwa eine Sendung, wo Carsten Maschmeyer mit dabei ist?
Genau, mit dem Namen eines exotischen Tiers. Ja, richtig, natürlich. Also ganz klar, die Höhle der Löwen ist letztendlich nichts anderes als Venture Capital in a nutshell.
Ja, Venture Capital vielleicht auch nochmal der deutsche Begriff, ne? Wagniskapital.
Genau, ja. Richtig. Abenteuerkapital. Genau. Also was ist der Sinn von Venture Capital? Es gibt kleine Firmen, die bis auf eine Idee und vielleicht zwar ein fertiges Produkt, von dem noch nicht viel verkauft wurde oder eine Dienstleistung, die jetzt sagen, okay, wir haben unsere Idee, wir haben unser Produkt oder unsere Dienstleistung und jetzt brauchen wir Geld, damit wir das auch in den Markt bringen können. Wir brauchen Geld, um Werbung zu machen. Wir brauchen Geld, um Leute einzustellen und so weiter und so fort. Und da jetzt man sich bei seinem Bankberater vor Ort etwas schwer tun wird, hier einen Kredit zu bekommen und auch keinen Zugang zu den Kapitalmärkten hat, um Anleihen zu begeben, brauche ich Investoren. Und genau das ist letztendlich Venture Capital. Ich suche nach Investoren, die an meine Idee glauben, an mein Geschäftsmodell glauben. Ich bekomme dann Geld von denen. Meistens muss ich auch Geschäftsanteile dafür abgeben. Und dann hoffen alle miteinander, dass sich das Unternehmen gut entwickelt und eben auch seine Ziele erreicht. Das ist dann Venture Capital.
Aber aus Sicht des Investors sozusagen müsste ja auch dann eine Diversifikation stattfinden. Das heißt also, wenn ich investiere in ein kleines Unternehmen, wo ich sehr viel Unsicherheit auch über den weiteren Geschäftsverlauf habe und generell über das Unternehmen, dann will ich ja auch eigentlich meine Investition vielleicht nicht nur auf das eine Unternehmen konzentrieren, sondern das eben ein bisschen weiter verteilen, also vielleicht auch in andere Unternehmen investieren.
Genau, und das ist natürlich immer ein sehr wichtiger Faktor, zu diversifizieren, und das ist auch das größte Problem für jetzt den klassischen Privatanleger, weil halt die Eintrittshürden sehr hoch sind. Also um jetzt als Einzelperson, wie jetzt zum Beispiel Carsten Maschmeyer, Investments zu machen, muss ich halt sehr viel Geld haben, muss ich sehr reich sein. Aber selbst wenn ich, also die meisten Lösungen, die im Markt da sind, sind über Fonds geregelt. Aber selbst da, handelt sich hier um geschlossene Fonds Und weil sie eben geschlossen sind und ein Investmentziel haben, werden sie meistens nicht im breiten Markt klassisch geöffnet, also dass man die jetzt irgendwie über einen Internetbroker kaufen könnte, sondern da muss ein Anleger schon mal 100, 250.000 oder sogar eine Million aufwärts bringen, damit er überhaupt in diesem Fonds partizipieren darf. Und deswegen, auch wenn das natürlich ein valides alternatives Investment ist, werden halt von vornherein die meisten Anleger von der Anlage ausgeschlossen. Obwohl man natürlich hier sagen kann, dass mit zunehmender Digitalisierung schon die Möglichkeit besteht und bestimmt auch schon auf einer kleineren Skala möglich ist, eben mit kleineren Tickets das Privatanlegern sukzessive zu öffnen. Aber wir sind einfach noch nicht da, dass der Markt privatanlegerfreundliche Lösungen für Venture Capital anbietet, wo man zum Beispiel schon ab 500 Euro an so einem Fonds partizipieren kann. Zumindest nicht, dass es mir jetzt direkt bekannt wäre oder es einen schon lange etablierten Anbieter geben würde.
Wenn ich jetzt den Vergleich aufmache zwischen einem Aktieninvestment und so einem Venture Capital Investment sozusagen, bei der Aktie kann ich ja von heute auf morgen sagen, ich will die am Markt wieder veräußern. Mhm. Bei Venture Capital ist das ja ein bisschen anders.
Genau, das geht nicht. Also der Fondsanteil ist meistens auf mehrere Jahre gebunden. Ganz einfach deshalb, weil ich muss ja erstmal, also was macht dieses Team des Venture Capital Fonds? Sucht aussichtsreiche Investments, dann wird investiert, dann muss die Firma wachsen und im besten Fall muss es dann irgendeine Art von, also entweder Börsengang geben oder einen Verkauf. Also es muss ein Cash-Event kommen, also sozusagen, wo dann Liquidität in die Firma reinfließt oder eben an die Investoren. Und erst dann kann der Fonds ausschütten. Das heißt, wenn ich da was veräußern will, dann wird das nur auf so einer bilateralen Ebene funktionieren. Also dass ich quasi meinen Fondsanteil an eine andere Person direkt veräußere. Aber es ist nichts, was jetzt über die Börse täglich handelbar ist. Also es ist ein sehr illiquides Investment und mein Geld ist auf einige Jahre festgelegt.
So, jetzt hast du ja eben gerade auch noch das Thema Private Equity angesprochen. Wo genau ist denn da jetzt der Unterschied beim Wagniskapital oder Venture Capital zum Private Equity Investment?
Also beim Private Equity Investment geht es darum, nicht eine Firma aufzubauen, sondern eine Firma sozusagen zu kaufen und dann zu verbessern, also profitabler zu machen. Also es gibt mehrere Arten von Private Equity, aber eine der gängigsten ist, dass man eine Firma kauft, die sich vielleicht auch ein bisschen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindet und dann glaubt eben das Management-Team, wenn man diese Firma kauft und gewisse Restrukturierungsmaßnahmen durchführt, dass man die wieder auf den Wachstumspfad bringen kann, Margen ausweiten kann und so weiter und so eben den Firmenwert dann erhöhen. Also Venture Capital und Private Equity haben ähnliche Ziele, ja, dass eine Firma profitabel wird, nur der Trigger sozusagen ist ein anderer. Also beim Venture Capital fängt man von Anfang an mit der Firma an und bei Private Equity gibt es die Firma schon, die hat ein etabliertes Geschäftsmodell und wird dann übernommen, um sie eben profitabler zu machen.
Das heißt, es funktioniert auch über so eine Fondsstruktur dann das Investment in der Regel?
Genau, also da sind sich Venture Capital und Private Equity sehr verwandt. Es gibt natürlich sehr reiche Einzelpersonen, die sowas machen können oder in einem kleineren Konglomerat an mehreren Einzelpersonen, zum Beispiel gebündelt durch ein Family Office als Beispiel jetzt. Aber ja, auch hier ist wieder die gängigste Lösung, ist der klassische Fonds mit den ähnlichen sozusagen Problemen und Hürden für den kleineren Privatanleger, weil einfach auch wieder hier die Einstiegshürden für Private Equity Fonds sehr hoch sind.
Spannend, vielleicht gibt es ja noch andere Sachen in dem Bereich, weil du jetzt gesagt hast, die Liquidität ist nicht so hoch. Heißt natürlich für Privatanleger immer, mein Kapital ist ja dann gebunden. Gibt es in dem Bereich auch noch andere Sachen, wo du sagst, da ist das Kapital nicht so gebunden, da kommt man schneller rein und raus?
Schneller rein und raus ist oft schwierig, weil fast alle alternativen Investments haben einen sozusagen geschlossenen Investmentcharakter. Allerdings, es gibt so, wieder Stamm zu Ast, Übergang, es gibt zum Beispiel Aktiengesellschaften, die Private Equity Geschäft betreiben. Ein weiteres Beispiel wäre hier zum Beispiel der Kreditmarkt. Da, also Kreditmarkt kann wieder fast alles sein. Ist eher in Amerika verbreitet, nennt sich Business Development Company. Das ist einfach eine Firma, die einfach nur Kredite vergibt an kleinere mittelständische Unternehmen, die sich zum Beispiel mit einem Bankkredit wieder schwer tun würden oder die zwar einen Bankkredit bekommen würden, aber zu sehr unvorteilhaften Konditionen, und dann checkt die Business Development Company, ob das denn ein valides Geschäftsmodell ist, und unterbietet dann die Bank um Prozent und gibt dann den Kredit von sich aus. So, und da sind wieder einige Börsen gelistet. Also hier kann ich wieder als Privatanleger mit kleineren Beträgen investieren. Aber auch da gibt es Fondslösungen. Größeren Skalierung kennt man, es war natürlich jetzt nicht die beste Zeit des Kreditmarkts, kennt man es aus der Subprime-Krise 2008. In Amerika wird es einfach noch ein bisschen mehr gemacht, dass Banken einfach Kreditportfolios bündeln und die dann am Markt verkaufen. Ja, und dann kann man sich so ein Kreditbündel eben kaufen und dann die Zinsen der Schuldner vereinnahmen. Also das wäre so der Markt. Egal ob Debit, Credit, Private Equity, Venture Capital, was man hier jetzt noch reintun kann, ist der Bereich Private Real Estate, also wieder Immobilieninvestments. Nur halt die meisten Immobilieninvestments sind entweder von der Privatperson ins Eigenheim oder man kauft sich eine Wohnung, hat halt wieder eine sehr hohe Einstiegshürde, ich muss sehr viel Geld auf den Tisch legen und ich habe natürlich ein Klumpenrisiko, gar keine Frage. Und es gibt halt wiederum Fondslösungen, wo ich mich wieder mit 50, 100, 1000 Euro oder aufwärts eben beteiligen kann und dann kauft der Fonds gebündelt eben verschiedenste Arten von, also entweder Gewerbeimmobilien oder Privatimmobilien, entwickelt die und will daraus eben einen Gewinn erzielen. Auch hier wieder, wie gesagt, alle haben das so ein bisschen gleich. Das Geld ist, ich habe eine hohe Eintrittshürde, nominal gesehen. Das Geld ist halt festgelegt. Es gibt immer die Investitionsphase. Es gibt diese Aufbau- und Ausbauphase. Und dann kommt eine Auszahlungsphase. Das heißt, ich muss bei Alternatives fast überall eher einen langen Atem mitbringen.
Langer Atem, jetzt nur mal grob über den Daumen gepeilt. Was heißt das ungefähr?
Ist wieder schwierig, weil es in allen Märkten, als Venture Capital kann ich ja ein Fonds sein, der von Anfang an dabei sein will, also wirklich von Gründung. Oder ich kann sagen, ich schaue mir nur Firmen an, die es schon 5 Jahre geschafft haben. So, ich will quasi nicht mehr den Ver-20-Facher, sondern ich bin damit zufrieden, dass ich jetzt schon etwas etabliertere Geschäftsmodelle nehme. Aber ich denke, ein gutes Mittel sind um die 10 Jahre. Wie gesagt, plus minus x wirklich, aber 10 Jahre ist ein gutes Mittel, dass Gelder in solchen geschlossenen Alternatives drin liegen müssen, bevor sie überhaupt ihr Potenzial komplett ausgeschöpft haben.
Okay, jetzt gehen wir mal von dem ganzen Bereich vielleicht weiter. Was gibt es da noch an Ästen, die jetzt vielleicht noch von dem Baum abgehen?
Ich denke, wir haben jetzt relativ viel schon besprochen. Es gibt noch was, ich kann zum Beispiel auch in Grund investieren. Es gibt Waldinvestments, da kaufe ich mir irgendein paar Hektar in Paraguay und dann werden da Bäume drauf gepflanzt und ich kriege dann irgendwann das Geld aus dem Verkauf des Holzes. Also ich sagte eben vorhin, fast alles, was man für Geld kaufen kann, kann man irgendwie investieren. Vielleicht wieder ein Markt, der ja schon auch etabliert ist, aber auch gleich noch ein gutes Beispiel bringt, ist zum Beispiel der von Logistik-Investments. Man kennt zum Beispiel Container. Ich habe gerade deine Augenbrauen hochflitzen sehen. Genau, weil da gab es auch in der, sage ich jetzt mal, jüngeren Vergangenheit ja auch einfach einen Betrugsfall mit einem Schneeballsystem. Aber es gibt tatsächlich auch viele etablierte Anbieter von solchen Logistik- und Container-Investments. Funktioniert über ein Sale and Leaseback, also Verkauf und Rückvermietung. Der Anleger kauft sozusagen einen Container und dann wird er von diesem Anbieter eben an eine Firma vermietet, die Container zum Transportieren von Waren braucht. Und dafür bekomme ich dann wiederum eine Mietzahlung und nach einer vorher vereinbarten Laufzeit kauft mir dann der Anbieter den Container wieder zurück. Also wie gesagt, da gibt es etablierte und seriöse Anbieter. Es gibt halt eben auch welche, die leider nicht so seriös gearbeitet haben.
Aber es ist ja trotzdem der graue Kapitalmarkt am Ende des
und
Tages.
Und genau deswegen, glaube ich, ist das Beispiel auch wichtig. Also ich möchte jetzt nicht alle in einen Topf schmeißen und das ist auch nicht fair. Private Equity Fonds und solche, das sind auch Fonds, ja, und unterliegen auch einer Regulierung. Nur trotzdem generell, wenn wir uns im alternativen Bereich bewegen, sind die Regularien nicht mehr ganz so strikt wie jetzt bei zum Beispiel uns jetzt hier im Haus, wenn wir einen Fonds auflegen oder wenn wir eine Vermögensverwaltung anbieten. Und deswegen gab es halt in den letzten Jahren trotzdem, absolute Gros der Anbieter ist seriös, auf jeden Fall, aber trotzdem hat man halt immer mal wieder schwarze Schafe. Ja? Es ist halt da nicht alles Gold, was glänzt. Das ist auch wichtig zu sagen. Nur diese alternativen Investments sind trotzdem, haben eine Daseinsberechtigung, wenn man aber so ehrlich und fair sein will, eigentlich nur für sehr hohe Vermögen, die ihr Portfolio oder ihre Anlagen über die klassischen Investments hinaus diversifizieren wollen.
Deswegen dann auch oft der Hinweis, dass solche Investments eigentlich nur für semi-professionelle Investoren gedacht sind.
Ja, also bei manchen ist es auch Einstiegspflicht sozusagen, ja, dass man gegenüber semi-professionelle Anleger ist. Und wie gesagt, die Einstiegshürden dazu. Also es ist ein komplexes, alles davon sind komplexe Investments, die extra geprüft werden müssen. Und deshalb ist auch das Seltenste ist, dass wirklich ein sehr vermögender Privatanleger sich selber auf die Suche nach einem Alternative macht, sondern meistens geht es dann immer über irgendeine Art von Mittelsmann, also irgendeinen Professional, zum Beispiel auch manche Vermögensverwalter oder ein Family Office oder eben einen freien Vermittler, der sich damit dann nochmal extra auskennt. Also deswegen meistens ist da noch jemand dazwischen, weil es eben so ein komplexes Feld ist.
Jetzt haben wir über ein Thema noch nicht gesprochen. Und das sind Finanzprodukte, komplexe Finanzprodukte, die es ja auch noch gibt in dieser ganzen Welt. Wie passen die denn da rein?
Ja, unser Baum hat noch keine Blätter.
Ja, das ist schön. Ja.
Und vielleicht passt jetzt nicht an jeden Ast auch ein Blatt. Und ein Stamm hat meistens keine Blätter, aber hier muss man sich dazu denken. Ja, das sind die Derivate, genau wie du sagst, komplexe oder in dem Fall abgeleitete Finanzprodukte. Und Derivate haben auch einen sehr zweifelhaften Ruf, aber sie haben auch ihre Daseinsberechtigung. Aber trotzdem, ich bleibe jetzt da mal im Casino-Sprech, weil es ergibt schon irgendwo Sinn, wenn man sagt, Derivate sind eine Wette auf einen Basiswert. Und der Basiswert kann hier wirklich X sein. Also es kann eine Aktie sein, eine Anleihe, Rohstoff. Selbst, also Gold, ist völlig, völlig egal, ich kann fast auf alles wetten.
Währungskurs.
Währungskurse, ja, genau, richtig. Also auch wieder, da gibt es ja auch einen sehr bekannten Fall aus Bayern, ja, hat ja auch einen Funktionär des FC in den Knast gebracht. Man kann wirklich fast auf alles wetten. Nur, es war eigentlich nicht dazu gedacht, damit klassisch zu wetten. Auch wie der Name zum Beispiel Hedgefonds, genau dasselbe. Also Hedgefonds haben auch einen sehr zweifelhaften Ruf, aber ein Hedgefonds heißt nichts anderes als ein Absicherungsfonds. Also Hedge ist auf Englisch die Hecke und wenn man es im Sprachgebrauch benutzt, heißt Hedgen nichts anderes als absichern. Und genau dafür waren Derivate mal ursprünglich gedacht. Und zwar, sie funktionieren so, ich vereinfache das jetzt sehr, sehr stark, um auch keinen zu langweilen. Eine Aktie kostet 10 Euro, 10 Dollar, 10 Geld. Es ist völlig egal, es kostet 10. Und jetzt kann ich quasi sagen, ich gehe jetzt in den Markt und sage, ich setze 1 Euro darauf, dass die Aktie steigt oder fällt. Völlig egal. So. Und jetzt brauche ich jemanden, der diese Wette hält. Jemand, der sagt, ich sehe das anders und okay, alles klar. Also ich tue meinen Euro auf den Tisch und er sagt, gut, wenn die Aktie steigt, dann gewinnst du und wenn die Aktie fällt, behalte ich den Euro. Und das funktioniert in alle Richtungen, in alle Werte. Wie gesagt, ich möchte es jetzt nicht zu weit ausführen, weil es einfach ein zu großes Thema. Und es war mal dafür gedacht, dass wenn ich eine Aktie im Portfolio habe, oder so wird es auch heutzutage noch eingesetzt, also es gibt auch, wie gesagt, gute Verwendungen, Nehmen wir mal aus dem Privatanlegerbeispiel. Es gibt ja noch die Glücklichen, die vor 2009 Aktien gekauft haben. Dieser steuerliche Altbestand als Beispiel. Ja. Es gibt ja auch viele Mitarbeiter von DAX-Konzernen, die schon lange im Ruhestand sind und haben über ihre Jahre bei diesem Konzern Aktien desselbigen angehäuft. Und meistens, oder bei vielen von denen, zumindest habe ich das in meiner Karriere schon öfter gesehen, macht das einen sehr großen Teil des eigenen Vermögens aus. So, und jetzt sagen wir mal, dieser jemand hätte 500.000 Euro im Gegenwert von dieser Aktie. Er hat nie eine einzige verkauft, ist alles steuerlicher Altbestand. Und jetzt hat dieser Anleger das Gefühl, bei der Firma glaube ich das nächste Jahr, das wird nichts. Das läuft nicht so gut, ich habe da ein bisschen Angst. So, und jetzt hat er ja eigentlich nur die Möglichkeit, wenn er das wirklich denkt, diese Aktien zu verkaufen. Aber das will er verständlicherweise nicht, weil erstens zahlt die vielleicht eine tolle Dividende und zweitens ist es steuerlicher Altbestand. Da möchte man so spät wie möglich dran, weil man glaubt ja daran, dass die Aktie langfristig weiter steigt und so weiter und so fort. Also was könnte dieser Anleger denn jetzt machen? Er könnte mit einem Derivat seinen Bestand absichern. Ja? Klar, ihm muss bewusst sein, dass wenn die Aktie seitwärts geht oder weiter steigt, dann verliert er den Einsatz dieser Wette, dieses Hedgings. Aber wenn er Recht behält, dann gewinnt sein Derivat an Wert und er kann dann quasi den Wertverlust dadurch zumindest teilweise ausgleichen. Wie gesagt, das machen auch Fondsgesellschaften so, die sagen, wir haben riesige Aktienpakete, die jetzt in den Markt rein zu verkaufen, da machen wir uns den eigenen Kurs kaputt, weil wir eben so stark auf der Verkäuferseite sind. Das heißt, wir wollen die Aktie eigentlich nicht verkaufen, wir glauben aber, dass dort Probleme entstehen, also sichern wir wieder über ein Derivat ab. Und diesen Wettencharakter hat man halt irgendwann entdeckt und gesagt, Moment, ich kann ja die Derivate auch einfach so haben, also ohne, dass sie jetzt einen praktischen Sinn haben, sondern ich will wirklich einfach nur wetten und jetzt gehe ich diese Wetten eben ein, ohne die Aktie zu haben und so weiter oder einen anderen Sinn zu verfolgen, außer dass mein Derivat im Wert steigt. Und da ging es dann so langsam los, dass der schlechte Ruf der Derivate so seinen Lauf genommen hat.
Ja, weil ich glaube, es ist ganz witzig, du sagtest das mit den Hedgefonds. Jeder, der jetzt vielleicht nicht professionell in dem Bereich unterwegs ist, aber das Wort Hedgefonds schon mal gehört hat, verbindet mit Hedgefonds sicherlich vieles, aber nicht unbedingt Defensive.
Ist ja auch oft nicht mehr so.
Ja, genau. Aber das ist total spannend. Und ich glaube, was jetzt auch unser Gespräch gezeigt hat, dass der Stamm, ja, der ist ja nicht umsonst auch das Fundament des ganzen Gebildes und für viele auch sicherlich der relevanteste Teil. Und deswegen wäre jetzt mal eine Frage, was jetzt schon so ein bisschen auch durchgeklungen ist in deinen Antworten. Viele dieser Verästelungen, über die wir jetzt gesprochen haben, sind aus verschiedenen Gründen eigentlich für Privatanleger, also für den klassischen Privatanleger, schwierig. Ja? Also würdest du eigentlich sagen, es macht grundsätzlich macht das eh wenig Sinn, über diese Verästelung nachzudenken? Oder ja, aber?
Ja, aber. Also ich denke, wie gesagt, alle diese alternativen Bereiche haben ihre Daseinsberechtigung oder haben Vorteile, ja, gegenüber einem klassischen Investment, aber haben eben auch Nachteile. Und das zu überblicken, wird einem Privatanleger grundsätzlich eher schwer fallen, also in den meisten Fällen. Ich glaube aber schon, dass gerade bei den Lösungen, die wir jetzt besprochen haben, wo ich gesagt habe, dass sie größtenteils über Fonds abgedeckt werden, dass uns die Digitalisierung und das Voranschreiten des Markts und auch vielleicht da die ein oder andere Möglichkeit, Verträge online zu gestalten und zu überwachen, die Möglichkeit gibt, dass auch Privatanleger dann mit einem sinnvollen Teil ihres Vermögens dort investieren können. Weil eine Anlagestrategie, die zu 50% aus alternativen Investments besteht, ist zumindest Stand jetzt wahrscheinlich keine gute Anlagestrategie. Ja, das heißt, die meisten Anleger, die in dem Bereich unterwegs sind, da reden wir von einem Portfolioanteil zwischen 0 und maximal 30%. Und damit ich das überhaupt darstellen kann, wenn mir jetzt zum Beispiel als zur Anlage 200.000 Euro zur Verfügung stehen, für 60.000 Euro bekomme ich fast gar kein alternatives Investment und schon gar kein diversifiziertes. So, und wenn ich da überhaupt mitmachen will, dann brauche ich ja schon alleine im alternativen Bereich eine gewisse Streuung. Ja, weil jedes dieser alternativen Investments oder einige davon, weil zum Beispiel bei den Fondslösungen Private Equity und Venture Capital, haben natürlich, wenn es gut läuft, sehr hohe Renditechancen. Aber ich glaube, wir hatten in den letzten Folgen schon oft genug darüber gesprochen, dass es, ja, es gibt an den Märkten einfach kein Freibier. Also wenn ich halt sehr, sehr hohe Investment- und Ertragschancen habe, dann habe ich die auch auf der Risikenseite. Und deswegen muss ich hier diversifizieren können. Ja? Ich möchte dann nicht nur Zugang zu einem Private Equity Fonds, sondern vielleicht zu zwei. Und dann will ich auch noch Venture Capital. Und dann will ich auch noch Private Real Estate und so weiter und so fort. Und da komme ich auf einmal, und wenn mir dazu nur 60.000 Euro zur Verfügung stehen, was ja immer noch ein Riesenbetrag ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Absolut.
Dann ist es noch nicht so weit. Und ich befürchte, dass auch die ersten Anbieter Probleme haben werden, das zu attraktiven Konditionen auch noch anzubieten. Weil das darf man auch nie vergessen, das kostet. Ja, die Expertise der Experten kostet, das Aufsetzen so eines geschlossenen Investments kostet. Und da werden auf dem Weg einfach einiges an Gebühren fällig, was dem Anleger oft nicht ganz so transparent gemacht werden kann und muss, wie es jetzt zum Beispiel bei einem Publikumsfonds der Fall ist. Das heißt, ich glaube, wir sind da noch ein bisschen von weg. Aktuell, denke ich, sind die meisten Anleger, die in dem Bereich Alternative unbedingt unterwegs sein wollen, aber kein Multimillionenvermögen haben, sind am besten bedient, zu versuchen, das über ein Aktienvehikel abzubilden. Ja, sich eine Firma zu suchen, die in diesem Bereich unterwegs ist. Ich meine, es gibt Immobilienfirmen, es gibt, wie gesagt, hier meistens in den USA Firmen, die im Kreditmarkt unterwegs sind. Es gibt Firmen, die Private Equity zumindest als Geschäftsmodell haben oder als Teil davon. Und es gibt sogar Firmen, die also deren Geschäftsmodell es ist, alternative Investments anzubieten. Das heißt, also auf diese Art denke ich, das ist gerade eben noch für Privatanleger der valideste Weg. Ich hoffe auch, dass es irgendwann anders ist, weil es ist ein spannendes Feld. Es ist ein Feld, was mich auch von einem alten Anlegerfehler schützt. Und zwar dieses Verkaufen in der Krise ist bei einem illiquiden Investment einfach viel schwieriger. Also ich bin quasi bei vielen dieser Alternativen sogar gezwungen,
Krisen durchzusetzen.
Ja, genau. Also einfach die Laufzeit einfach auszuhalten. Was, wie gesagt, dem einen oder anderen Privatanleger vielleicht gar nicht mal so schlecht tut. Und wie gesagt, und beim Thema Derivate, das Problem vielleicht hier noch ein abschließendes ist, dass Derivate, das ist ein Oberbegriff und hat, also das ist der Tausendfüßler der Investments. Und der globale Derivatemarkt ist auch gigantisch. Also man schätzt, dass der nominale Wert, es gibt den Marktwert, wie viel sozusagen sind die einzelnen Wetten wert. Ja? Also mein Euro, den ich gesetzt habe, das ist der Marktwert. Und der nominale Wert sind ja aber die 10 Euro der Aktie. Weil am Ende der Laufzeit wird ja da eine Transaktion stattfinden. Zumindest wenn ich meine Option, meine Wette ausüben will. Und man geht davon aus, dieser Nominalwert des globalen Derivatemarkts irgendwo zwischen 500 Billionen und einer Trillion liegt. Was eine unfassbare Zahl ist.
Unvorstellbare
Zahl. Ja, und die Zahl ist von 2019, die ich jetzt habe. Aber also kann mehr geworden sein, kann weniger geworden sein.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass es im Rahmen von Corona, wo, glaube ich, nochmal sehr viel Geld generell in die Kapitalmärkte geflossen ist, dass da nochmal dieses Volumen sich nochmal erhöht haben könnte.
Ja, und wo auch der Zugang natürlich mit diesen Neo-Brokern zu so wilden Optionssachen nochmal ein bisschen leichter geworden ist für den Privatanleger, definitiv.
Ja, Max, das war jetzt ein bisschen umfangreicher als sonst, aber ich glaube, das war bei dem Thema auch einfach notwendig und das hat, glaube ich, sehr gut gezeigt, wie umfangreich das ganze Thema von Anlageform eigentlich ist. Und hat man jetzt ja auch schon eben bei dir gehört, eigentlich auch noch viel mehr sagen, gerade zu dem ganzen Thema Derivate. Das klammern wir jetzt für den Moment mal aus.
Nee, natürlich.
Und belassen es mal dabei und ich sage vielen Dank für die sehr umfassenden Ausführungen und für deine Zeit.
Ja, ich hoffe, es war nicht zu lang. Also globaler Finanzmarkt in einer halben Stunde ist halt einfach ein knackiger,
bisschen
Arbeitsauftrag.
Aber das ist okay. Ich glaube, du hast dich da ganz gut geschlagen.
Dankeschön, danke.
Ja, und selbstverständlich an dieser Stelle, Sie kennen es, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, möchte ich den Hinweis geben, wenn Sie selber Fragen haben, die Sie von uns geklärt haben möchten, beziehungsweise von Max erklärt haben möchten bei uns im Podcast, dann schicken Sie uns gerne diese Fragen oder diese Themen. Und zwar können Sie das tun, entweder an unsere E-Mail-Adresse service@solidwest.de oder auch direkt gerne über unsere Social-Media-Kanäle Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften und wie versprochen, wir werden uns auch, sofern es passt und sofern es nicht zu spitze Themen sind, gerne darum kümmern und in einer der folgenden Folgen beantworten. Max, ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben genauso viel von dieser Folge mitgenommen wie ich. Ja, es war für mich auf jeden Fall extrem, extrem lehrreich und könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder die andere das genauso sieht.
Ich habe mein Bestes gegeben.
Dann Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ebenfalls vielen Dank, dass Sie mit dabei gewesen sind, sich die Zeit genommen haben. Und verpassen Sie natürlich auch nicht unsere nächste Episode, wenn es wieder heißt. Aber die Frage ist doch... Rechtliche Hinweise. Marketinganzeige. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die hier enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DOD Capital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt und entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Risikohinweis: Langfristige Erfahrung und Auszeichnung garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können. Bitte beachten Sie dazu unsere vollständigen Risikohinweise.